Possible Poetry, ein Podcast über neue Welten und Wege in der Poesie mit Dirk Hülstrunk. Possible Poetry, a podcast about new worlds and roads of poetry with your host Dirk Hülstrunk.
Each language is unique. You know, when a language dies, something in the human spirit dies. We have to keep these languages alive, whether Scots or Romance or Catalan.
Language comes to me in a very mixed way. It doesn't come to me in any pure way, and it makes me want to enjoy language with open borders.
Willkommen zur Episode 3 von Possible Poetry, einem Podcast über neue Welten und Wege in der Poesie. Mein Name ist Dirk Hülstrunk, ich bin Autor, Übersetzer und Kulturaktivist aus Frankfurt am Main. In diesem Podcast möchte ich den Blick nach draußen richten, in die Welt hinaus. Ich möchte internationale Gäste und Projekte vorstellen, die besonders innovative neue Wege in der Poesie oder auch der Poesievermittlung gehen. Ich möchte Rand- und Grenzbereiche erkunden. Im Zentrum steht für mich die Frage, welche Möglichkeiten Poesie im 21. Jahrhundert in einer Zeit rasanter technischer Innovationen, wissenschaftlicher Erkenntnisse, künstlicher Intelligenz, aber auch in einer Zeit gesellschaftlicher Veränderungen und globaler Krisen eröffnen kann. Wir haben eben als Intro einen Ausschnitt einer Interview-Collage zum Thema Vielsprachigkeit gehört. Von meinem heutigen Gast Heike Fiedler, einer Autorin, Performerin, Bild- und Lautpoetin aus Genf in der Schweiz.
Guten Tag, Dirk. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du Zeit findest, bei uns zu sein. Wie sagt man bei euch, bienvenue dans ce Podcast oder so ähnlich?
Ja.
In welcher Sprache könntest du noch begrüßen? Was wären noch die Möglichkeiten?
Hola, ¿cómo estás?
Wir haben eben gerade eine Toncollage gehört, eine Collage eigentlich von Interviews, die du gemacht hast zum Thema Vielsprachigkeit. Kannst du dazu was sagen? Was hatte das für einen Hintergrund?
Also der Hintergrund. Der ganz konkrete Hintergrund war eigentlich eine Einladung nach Mali. Und diese Einladung war unter anderem mit Vielsprachigkeit verbunden. Und zwar ging es sowohl der Kuratorin als auch mir darum, diese Parallelen der Schweizer Vielsprachigkeit mit der Vielsprachigkeit in afrikanischen Ländern und vor allem in Mali zu kombinieren, zu zeigen, dass es da Parallelen gibt und dass es keine Seltenheit ist, dass Länder und Personen mit Vielsprachigkeit konfrontiert sind. Daraus heraus habe ich dann dieses Projekt entwickelt, Leute zu fragen, wie sie mit der Vielsprachigkeit umgehen. Die Collage selbst ist natürlich ein Cut-up, weil ich nicht alles, das ganze Interview jeweils einfügen konnte. Aber was für mich dabei auch wichtig war, war die Frage nach der Unterlaufung der Idee der dominanten Sprache. Weißt du, wir sind in unserer Sprachwelt, in unserer linguistischen Welt so damit konfrontiert, ja, es gibt diese dominante Sprache und Englisch oder Französisch oder jeder hat selbst seine dominante Sprache. Und dieses habe ich dann auch irgendwie hinterfragt, vor allem nach der Lektüre von Guattari und Gilles Deleuze, die sich sehr mit Sprachpolitik und Sprache auseinandersetzen.
In diesem Podcast werden wir leider eine dominante Sprache haben, nämlich wir werden den Podcast überwiegend auf Deutsch sprechen. Aber wir können natürlich, oder auch du kannst jederzeit in andere Sprachen übergehen, wenn du Lust dazu verspürst und meinst, das wird jetzt zu dominant, die eine Sprache, dann machen wir das.
Ja, also ich meine, wenn ich jetzt mit Dominanz von Sprachen rede, dann natürlich nicht, dass ich mich in einem Sprachraum bewege und da die Sprache benutze, die in diesem Sprachraum gängig ist oder üblich ist. Dabei geht es auch oft um sprachpolitische Entscheidungen. Was passiert, wenn politische Entscheidungen getroffen werden, die andere Sprachen, sogenannte Minderheitssprachen aus dem Sprachgebrauch ausblenden, ausschneiden, verbieten? Das geht dann eher in diese Richtung, wenn ich von Dominanz in Sprache spreche. Was passiert mit Sprachen, die lange Zeit nur als ja nur Dialekte betrachtet wurden oder ja abgewertet wurden, was heute zum Glück nicht mehr so der Fall ist?
What does it mean? What to be? Das densa e fa. To be means freedom.
Für mich bist du schon so ein bisschen die prototypische globale und polyglotte moderne Poetin. Du schreibst, du performst, du machst Lautpoesie, du bist als visuelle Poetin aktiv. Du bist sich in Düsseldorf aufgewachsen, auch geboren?
Ich bin in Opladen geboren, aber ich lebe, hatte dann ab dem 4. Lebensjahr in Düsseldorf gelebt.
Du bist aber doch schon sehr, sehr lange auch in der Schweiz, also in Genf genau genommen, und wirst heute, glaube ich, schon auch von vielen als Schweizer Künstlerin wahrgenommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe so beide Etiketten, ich habe auch beide Staatsangehörigkeiten.
Als Live-Performerin bist du tatsächlich irgendwie sehr, sehr viel unterwegs, auch auf vielen Kontinenten. Wir haben gerade von diesem Projekt in Mali gehört. Was auch nochmal sehr spannend ist, dass du oft als so eine Art poetische oder künstlerische One-Woman-Show auftrittst. Also du machst auf der Bühne ganz viele Dinge gleichzeitig. Du hast ein relativ komplexes Setup, technisches Setup aus Laptop, aus, ich weiß nicht, was du da noch alles benutzt, da jedenfalls verschiedene Programme, mit denen du Klang und Bild live bearbeiten kannst. Deine Texte ist auch ganz spannend, dass sie so oft so oszillieren zwischen einer Oralität und einer Schriftsprachlichkeit und eben die eben mehrere Sprachebenen, aber auch mehrere Sprachen gleichzeitig benutzen. Und darüber hinaus habe ich gesehen, dass du auch so Textraumprojekte, Interventionen, Installationen im öffentlichen Raum machst, auch mit anderen Künstlern, Kulturschaffenden kooperierst. Und ich habe dich ja hauptsächlich auch als Bühnenperformerin kennengelernt, eben mit diesem interessanten Setup auch, was du oft benutzt. Aber tatsächlich hast du ja auch einiges veröffentlicht, unter anderem auch drei, ich glaube, Gedichtbände. Und irgendwo habe ich gelesen, es gibt sogar einen Roman.
Ja, also okay. Ich habe drei Gedichtbände bei der Edition Spoken Script veröffentlicht.
Und einen ganz neuen jetzt, oder relativ neuen, der ist jetzt 2022 rausgekommen.
Genau, das ist einer der dreien bei Edition Spoken Script. Dann habe ich einen Roman auf Französisch veröffentlicht, zwei Gedichtbände auf Französisch und einen autobiografischen Essay auch auf Französisch.
Mhm. Also du bist sozusagen in der Schriftsprache durchaus auch zu Hause, nicht nur auf der Bühne und in öffentlichen Räumen oder wo auch immer, sondern doch sehr, sehr vielfältig. Was ich ganz interessant finde, auch noch so als Einstieg, wir haben uns ja, glaube ich, erst 2015 oder 16 kennengelernt bei einem Festival in Mexiko, also relativ weit weg. Tatsächlich habe ich aber festgestellt, oder wir haben es im Vorgespräch angesprochen, dass du auch einen Bezug zu Frankfurt, also meiner Heimatstadt, hast. Und zwar konkret zu Franz Mohn natürlich. Ja, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ich habe Deutschland Düsseldorf verlassen, bin nach Genf gegangen und habe auch in Genf studiert. Germanistik, Slawistik und Politologie. Und mein Germanistikstudium habe ich dann in der modernen Literatur sehr schnell auf experimentelle Literatur ausgerichtet. Zur Auswahl nach, über wen schreibe ich meine Diplomarbeit, musste ich mich persönlich entscheiden zwischen Franz Mohn und Eugen Gomringer und habe ja mich dann dazu entschieden, eine Arbeit über Franz Mohn zu schreiben, und zwar Drusta, ein Versuch der Annäherung an die Bedeutungsdimension bei Franz Mohn. Drusta ist ein Text von Franz Mohn.
Und du hast ihn auch persönlich kennengelernt, oder?
Als ich meine Diplomarbeit abgeben wollte, fehlte mir ein Zitat, Verweis zu Adorno. Nach Auschwitz ist keine Poesie mehr möglich. Zufällig las ich in der Zeitung über ein Festival von Lautpoesie in Genf. Und der Autor des Artikels, der in der Zeitung stand, zitierte genau diese Stelle von Adorno. Und ich rief dann die Zeitung an, ob sie mir die Telefonnummer des Autoren des Artikels mitteilen könnten. Und ich rief ihn dann daraufhin an, ja, wer war das jetzt, Adorno? Weil ich brauche das für meine Diss über Franz Mohn. Und da sagte ich, ja, ich organisiere hier das Festival für Lautpoesie und wir würden gerne Franz Mohn einladen. Und ob ich da nicht mit ihm zusammen kollaborieren wollte. Und darüber kam diese erste Begegnung mit Franz Mohn zustande, dass ich ihn zum Lautpoesie-Festival nach Genf eingeladen habe. Und daraus hat sich dann eine längere Bekanntschaft oder Freundschaft entwickelt, die auch mit Briefpost begleitet wurde und ich ihn öfter in Frankfurt besucht habe und er das Nachwort zu meinem zweiten Gedichtband geschrieben hat.
Was genau hat dich an Franz Mohn besonders gereizt?
Also was mich sehr interessiert hat, war unter anderem sein sehr allumfassender Zugang zu der Poesie oder zum Schreiben, das er realisiert hat. Er macht keine Tabula rasa, sondern stellt alles in zeitliche Entwicklungen. Und die sind sehr vielseitig. Es geht da um verschiedene Epochen, um verschiedene linguistische Bereiche, Gebiete. Und ich fand diese Auseinandersetzung mit Sprache bei ihm einfach sehr faszinierend. Und ganz abgesehen von seinen Texten, die experimentellen Kurzgeschichten haben mich sehr angesprochen. Dann natürlich auch seine poetischen Texte, in denen er sehr experimentell, aber trotzdem sehr mit sehr viel Nässe umgeht.
Das heißt, es ist im Prinzip so eine Art von experimenteller Kunst oder Avantgarde, die sich gar nicht speziell auf so einen Bruch mit der Vergangenheit beruft, sondern in so einer Kontinuität versteht. Kann man das
ja,
so sagen?
Ja, so kann man das ganz klar sagen. Und er schreibt zum Beispiel, er hat diese Texte über die Artikulationen, wo er sich als, er hat sich selber, glaube ich, nicht als Lautdichter bezeichnen wollen oder bezeichnet, aber er war ganz klar, er hat sich damit beschäftigt, wie unsere Apparatur, die wir zum Sprechen haben, wie die an der Bedeutungs-, wie die zu einem Bedeutungsträger wird und zur Bedeutungserweiterung beiträgt. Interessant,
klar. Ja, ich denke, es lohnt sich immer noch nachzugucken.
Großer
alter Mann der deutschen, nicht nur deutschen, sondern internationalen konkreten Poesie oder experimentellen Poesie. Er ist erst letztes Jahr gestorben, leider,
ja.
Aber ist doch recht alt geworden auch.
To be free, does to be free. You think it is to think to be means.
Genau, nochmal ganz kurz einen Sprung zurück nach Düsseldorf. Gibt es denn irgendwas in Düsseldorf, was dich beeinflusst hat? Wie ist es mit der Elektronikszene, Kraftwerk oder auch Boys? Oder haben dich solche Sachen auch in irgendeiner Form beeinflusst?
Die haben mich auf jeden Fall beeinflusst, aber als ich die wahrgenommen habe, haben sie mich nicht direkt beeinflusst, so dass ich mir dachte, das will ich jetzt auch unbedingt machen. Aber später, als ich die Dinge realisierte oder machte, dachte ich mir, da gab es bestimmt irgendwie Ansätze, die ich wahrgenommen habe und die dann irgendwann verarbeitet wurden. Und allerdings muss ich sagen, die ganz konkreten, interessanten Sachen so richtig intellektuell wahrzunehmen, das ist erst passiert, als ich selber schon performende Poetin war. Was mich sehr beeindruckt hat damals allerdings, das war 1984, gab es in Düsseldorf eine große Ausstellung, die hieß Von hier aus. Da waren viele internationale Künstler dran beteiligt, unter anderem Marina Abramovic, Georges Brecht, Namjoon Paik, Medienkunst zum Beispiel, oder Robert Filliou mit seinem Würfel, mit seiner Würfelinstallation. Das ist ein riesiges Becken, so ein rundes, riesiges Swimmingpool, und da liegen tausende von Würfeln drin, und die haben alle auf jeder Seite aber nur den Punkt 1. Und das heißt 1-1-1-1 oder 1-1-1, diese Installation. Und das waren ganz klare Momente, wo ich dachte, wow, hier findet etwas statt, das wirft meine Erfahrung von Kunst und von Dichtung um, über den Haufen. Da, und das, denke ich, das hat mich sehr beeinflusst und auch mein, vielleicht dazu beigetragen, mich zu trauen, in andere Gefilde zu gehen, als die mir bis dahin irgendwie bekannt waren. Und lustigerweise ist Robert Filliou heute in MAMCO, das Gegenwartsmuseum in Genf, anwesend mit genau dieser selben Installation. So.
Wie bist du dann nach Genf gekommen?
Da gibt es meinen autobiografischen Roman, der ist ein ganz kleines Büchlein, das passt in jede Hosentasche, es ist zwar auf Französisch geschrieben, aber es war einfach ein Zufall. Ich hatte das Gefühl, ja, wie kann ich das sagen? Ich hatte das Gefühl, ich musste da aus bestimmten Gefilden ausbrechen, die zuvor gegeben waren. Durch Zufall bin ich dann in Genf gelandet. Dieser Aufenthalt, den ich in Genf begonnen hatte, war es auch sehr maßgebend für meine weitere Entwicklung. Schon alleine durch dieses Treffen mit Vincent Barassi, Alain Berset, das Lautpoesie-Festival organisierten, eine Organisation, an der ich hinterher fast 14 Jahre teilgenommen habe. Also die Welt der Lautpoesie ist mir von daher sehr, sehr bekannt.
What do you think? 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 What
do you think? What do you think? What? Ich würde aber jetzt vielleicht gerne einmal die Gelegenheit nutzen, dass wir vielleicht auch was von deinen Sachen tatsächlich konkret hören.
Okay, dann werde ich aus meinem letzten Buch einige Texte lesen. Erinnerung. Erinnerungen, sie, Erinnerungen. Run, renn, runen, so von innen heran aus der Luft. Im Werden geworden, im Mund die Spucke um die Zunge herum, les bulles sur les lèvres, vraiment rouge, Rotkehlchen, du, Larynx. So sprachlos lost, du kaust, tu mâches, bist nah schon dran, for me, for you, for us, Format für immer dem Satz voraus. Die Zellen, die Zeilen, Salbei auf den Riss, le risque, l'inévitable fissure. Un peu de boom, une répétition. Von heute auf morgen, les pieds dans la boue, la terre tournée, als ob wir nur so tun, als obsessivement. Comme si, so sicher waren wir uns un jour. So keep me in forme informé, comme formé in phrase auf dem Laufenden. Der Satz im Zuge der kommenden Zeit. Ein nächster Text, der Rausch, ein Wolkengedicht. So laut bei der Mitlaut, Lust but not least, das Rauschen, next step im Jetzt-Membran. Dieses Kratzen, dieses Rechen an der Oberfläche zur Erkundung der Worte, die Orte in sich tragen, das Wort als Ort der Veräußerung, indem wir es vielleicht verschweigen. Nichts ist einfacher als das. Anstelle der Rache der Sprache der Rechen sprechen, mit der Sprache rechnen, als räche man mit dem Komma Furchen durch die Erde zwischen den Seiten. Es gab Stimmen, die riefen, es sei nicht dasselbe, Silben zu feilen oder Nägel in die Wand zu schlagen, um die Zeit daran aufzuhängen. Das fällt dir gerade noch ein. Da fliegt eine Gottesanbeterin auf das Bücherregal. Lager der Mantudea, egal. Die Lage ist so. Das Insekt sitzt tatsächlich auf dem Regal und mitten im Wort. Die Ode und der Tod mag sein. Der Tod der Ode, der Tod der Autorin, doch dann, fast simultan, erscheint der Vers verweht im Cirrostratus. Ein anderer Text. Etwas ganz anderes, bis dahin. Die Seiten sind der Welt ein Zimmer, die Tage werden kürzer. Blätter liegen auf dem Boden, weil niemand sie fortgeblasen hat, damit der Weg begehbar wird. Als wäre Natur ein Hindernis. B, Ton. Betont, betört, vertont, to be, beton, beton, betone, betonieren, Wort betont, behang, betang, betagt, the tongue, ein Zungenlaut geschnalzt, getuned wie, bunter Tunker, Bunker, Kunter, bunter Tunker, Kunter, bunt gedichtet, mit rein ins O, ins Wo, ins Woch, hineinbewegt. So angenehm, nebenan genommen, Vers ist Vers, versprochen ist, versprochen, und so wie it, er so weiter, re, etc. Ah. Play the gap. Die Zeit, le temps, Vitesse de mots, Verankerung im Unbestimmten, somewhere in between. Unlokalisierbar, die Bewegung der Augen, tu veux dire ceci, mais c'est déjà perdu, dans quelle langue formuler la pensée. Doch wie wär ich froh, da wär ich doch so war l'amour pour adresse, warum den Weg zurück? Gefühle sei die Sprache nicht, oder else Vorwurf für Effekt. Schon scheint der Laut kaum sagbar noch. Pourtant, dirait mit der Zunge am Gaumen, Nerven gekitzelt, ja ebbe, weil es uns um Sprache geht. Se vertieren ici, in Sätze gehüllt, dort ein Weg, je me rappelle maintenant. Wir sprachen vom Sehen und dann der Weg, weg von dir. Alors, ablegen alle gesetzt, misanito, allege, levate, or leiten, im Garten zum Mail, die Souvenir d'antan, verwildert oder fossiliert. Sei's denn es schneit, Seismographen messen den Erdrutsch im Wortschatz, zertrom de sous mes pieds ou de ma tête, to jest les instants, les ébauches. Come always, avoir the text in mind, the next note to play, en station debout, ainsi de suite aus der Seite heraus oder in sie hineingedrückt. Like a print of my finger, to linger link in chorale résonance, éjective, plosive, plausible, plus tausendmal klein, ce papier. Se Kalk nebenbei. Die Geschichte summiere nicht, stiere, nur desire, débouche dans l'infini. Mal werke wohin, immer mo heiger, wo kein Haifisch halt. Wer weiß, hey Frage, unbend, ungebändig, ständig, without convenience. So abseits auf der Quelle entgegen, die da sprudelt im Delta der Lippen. Bewegung. Geöffnete Münder münden with millions of miles and endless emotion, Ekstase tastend, l'envie de crier, face au sursaut, décor, les déportations, encore tout déborde. Hand in hand, this multiplication of voices. Me händer durch une richesse de son, so leid es noch wieder anderes mag, gehöht säme si tout le matin. Bis morge, in de Mondat, de faire les frontières der Mond so nah, so groß die Wolken. Öppis, was hier so queer de queer, in situ sind wir ce tourbillon qui se situe bien en avant. Am wann her verschnüht, so nützt uns all this Melodie, de Isla merkst du nicht, Leni. Dabei, komm ob sie vedet, da wüsst die düngte vocalist, ihre dirab parole.
Ja, das war jetzt ein schöner Einblick in deine Textarbeit. Aus welchem Buch war das jetzt?
Das war ein Buch, Tu es hier.
Mhm. Also aus dem aktuellen,
Buch,
was jetzt erschienen ist. Mhm. Und was man natürlich dazu sagen muss, ist in diesem Buch wie auch in deinen anderen Büchern auch immer wieder, glaube ich, visuelle Elemente vorkommen, die man jetzt natürlich nicht so gehört hat.
Ja, visuelle und auch linearere Texte.
Oder auch so,
also das hier. Mhm. Genau, also eigentlich meine drei Bänder, die gerade bei Spoken Script veröffentlicht sind, die beinhalten wirklich lineare Texte, Kurzgeschichten, auch dieser Band beinhaltet Kurzgeschichten und experimentelle Texte. Und das ist halt das Schöne, dass es eine Edition gibt, die mit dieser Offenheit umgehen kann oder mit dieser Pluralität.
Wenn man jetzt konkrete Poesie anschaut, von der du ja ganz offensichtlich durchaus beeinflusst bist, wirkt die ja oft sehr, sehr streng komponiert. Bei dir habe ich aber oft den Eindruck, dass du sehr assoziativ irgendwie vorgehst und auch spontan. Ist das wirklich so, dass du quasi von Klang zu Klang springst und dich neue Assoziationen aussetzt? Oder wie baust du diese Texte?
Es ist schön, dass du danach fragst, weil es tatsächlich so ist, dass es beide Ansätze gibt. Also es gibt sowohl gelebte Mehrsprachigkeit, also die sich aus dem Sound ergibt, wo, wie du schon sagtest, ein Laut in das nächste Wort führt oder sogar auch ein Laut ein Gedicht beeinflussen kann, den Ablauf eines Gedichtes. Es gibt aber auch konstruiertere oder Texte. Ich kann einen, der mir jetzt gerade einfällt, der heißt Dissonance Dissonanz, wo ich ganz bewusst mit den Silben der verschiedenen Sprachen arbeite. Rü, Ber, so. Rü, so fängt ist die erste Silbe des Gedichtes. Rü heißt auf Französisch Straße. Rü ist aber auch die erste Silbe, Rü, Ber. Das Wort ist rüber in der deutschen Sprache etwas überqueren, zum Beispiel eine Sprache. Und so ergab sich dann rüber, Berge. Man geht über Berge, man überquert auch Berge, rüber über Berge, aber Berge ist auch die erste Silbe von Berge. Berge sind die Ufer. Und da gibt es dann einen Text, der heißt, wenn ich ihn jetzt auswendig hinbekomme, rüber über Berge, Berge, Geste, Geste, gestern Stern, Sternwort, wortlos angetan, Tandem, demain, sans, si, no, nomadon, füge, genau, no, frage, trage die Gedanken, dann kennen wir eine paconnettre, trébuchet. erst gestern über Wege gestolpert, en haut, haut aus Worten, Wort, Tendenz, Tendance, Celeste, rein, raus, trotzdem die Sätze zerbrechlich sind. Diesen Text habe ich auch auf Deutsch übersetzt. Die Übersetzung habe ich jetzt allerdings, kenne ich nicht auswendig und die habe ich nicht gerade hier, wo ich bin. Aber das ist ein Beispiel für eine konstruierte Mehrsprachigkeit.
Interessant, dass du gerade den Begriff Übersetzung verwendest. Und ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken gemacht, kann man überhaupt den Begriff Übersetzung auf deine Texte anwenden? Weil ich habe ja das Gefühl, dass sie so ein bisschen nach einem anderen Prinzip konstruiert sind, auch wenn sie zwischen diesen Sprachen hin und her springen. Das ist eigentlich nicht so die klassische Übersetzung, oder? Und wenn man jetzt sagen wollte, okay, ich habe jetzt einen japanischen Verlag, der deine Texte gerne übersetzen lassen würde, wie würde das denn funktionieren? Oder geht das überhaupt?
Das wäre sehr interessant. Ich glaube, das geht ganz klar. Franz Moor sagte, seine Texte wären unübersetzbar. Und es gibt auch andere Dichter, die sagen, es wäre nicht möglich, gerade Poesie zu übersetzen. Aber dieser Begriff der Übersetzung, der ist ja mittlerweile auch schon in die homophone Übersetzung insofern ausgeweitet, als sie selbst einen Stellenwert innerhalb der Übersetzungswissenschaften bekommen hat. Und Ernst Jandl war damals mit seiner Oberflächenübersetzung, so, jetzt fällt mir der Oberflächenübersetzung, das war so der erste Ansatz. Aber ich glaube, diese Oberflächenübersetzungsmethode steht natürlich dem nichts im Wege, jeden Text übersetzen zu können, in welche Sprache auch immer.
Sagst du gerade noch mal was zu diesem Thema homophone Übersetzung, was man darunter eigentlich versteht?
Ja, ich habe das jetzt eigentlich, die Oberflächenübersetzung heißt auf Englisch homophonic translation. Und das ist, wenn du nicht mehr den Sinn des Wortes übersetzt in seine andere Sprache, sondern den Laut, den das Wort transportiert, übersetzt.
Du meinst was? Du meinst was? Du meinst was? Du meinst was? 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 Du meinst, meinst was? Du meinst was?
Okay, jetzt sind wir ja eh schon mittendrin eigentlich in diesem Thema Vielsprachigkeit. Du hast ja auch das in einigen von deinen Texten so demonstriert. Wie bist du eigentlich auf das Thema ursprünglich gekommen?
Ich bin nicht auf das Thema gekommen, das Thema ist zu mir gekommen. Und zwar würde ich das jetzt im Nachhinein so betrachten, dass ich bin deutschsprachig groß geworden. Das ist meine Erstsprache. Habe dann diesen Bereich verlassen, bin in den französischsprachigen Sprachraum gegangen. Was ist da passiert? In dem Moment, wo ich meine neue Sprache angeeignet habe, immer mehr angeeignet habe, dass auf einmal feststand, dass ich länger dort bleiben werde als vorgesehen. Und das ist wie in der Anthropologie, wenn es so Übergänge gibt, von einem Ritual ins andere Ritual, gibt es so liminale Grenzbereiche, in denen sich Transformationen vollziehen. Das würde ich auf meine plurilingualen Texte anwenden wollen, da ich aus einem Gebiet in ein anderes kam und in diesem liminalen Bereich haben sich fast die Sprachen organisch überlappt. Ich habe das gar nicht gesucht. Das hat sich so ergeben. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das kann ich jetzt zu meinem poetologischen Prinzip machen. Und daraus sind diese Texte entstanden. Ich glaube kaum, dass ich mir ohne diese ganz konkrete Erfahrung, dass ich mir da gesagt hätte, oh, ich möchte jetzt gerne multilinguale Texte schreiben. Das kommt wirklich aus einer gelebten Situation heraus und die sich dann weiterentwickelt hat und wo ich dann natürlich Entscheidungen getroffen habe. Werde ich das konstruieren, werde ich das mehr dem Zufall überlassen und
Ich meine, es gibt natürlich schon auch eine ganze Menge von Poeten, Poetinnen, die natürlich mit mehreren Sprachen gearbeitet haben, aber dann meistens doch in Form von Zitaten. Dann hat man mal ein arabisches oder ein lateinisches, oder James Joyce hat das ja auch viel gemacht zum Beispiel, ne? Aber es waren eben immer Zitate, würde ich sagen. Und das ist ja doch eigentlich eine fundamental andere Art, wie du damit jetzt umgehst. Es ist ja wirklich so diese unmittelbare Verschränkung, wo man oft gar nicht mehr weiß, in welcher Sprache befinde ich mich gerade.
Genau. Ich glaube, das ist so das Eigentümliche oder das Charakteristische meiner mehrsprachigen Texte, dass ich die von einer Silbe in die andere geht, dass in einer Zeile, in einem Vers mehrere Sprachen vermischt werden. Und wie du sagtest, man weiß nicht mehr so genau, wo befindet man sich. Und das ist, glaube ich, schon fast ein guter Effekt, dass der so dabei entsteht. Mhm. Es gab natürlich am Anfang Personen, die sagen, ja, wir verstehen, wenn man die Sprache nicht versteht, dann hat man keinen Zugang zum Text. Und da spielt natürlich jetzt bei mir die Erfahrung der Lautpoesie eine Rolle, nicht wahr? Dass diese Erfahrung, dass wir uns auch der Sprache hingeben können, wenn wir die Worte nicht unbedingt verstehen, aber andere Dimensionen der Sprache wahrnehmen.
Genau, du hast es aber jetzt eben nochmal ein Stück weit erweitert. Nicht nur, dass man irgendwie eine Sprache nicht versteht, sondern es ist ja auch durch die Vermischung von Sprachen entsteht ja nochmal eine neue, einmal Bedeutungsebene, aber auch eine gleichzeitig eine neue Unverständlichkeitsebene. Also beides, würde ich sagen, ist neu. Und das ist etwas, woran man sich, glaube ich, erstmal sehr, sehr stark gewöhnen muss, weil es sehr, sehr ungewöhnlich ist, weil man immer denkt, Übersetzung dient dazu, etwas zu verstehen, ja, also inhaltlich nachvollziehen zu können. Aber du hast natürlich trotzdem auch Themen, die du ja da reinbringst, ne? Gibt es da so bestimmte Themen, die dir besonders wichtig sind, die du trotzdem dann irgendwie in diesen babylonischen Sprachverwirrungen trotzdem erkenntlich halten möchtest?
Es gibt schon Themen, die sind einerseits politisch, zum Beispiel dieser Text Dissonance, Dissonanz, da geht es um Grenzübergänge. Also diese Grenzübergänge sind für mich ein sehr wichtiges Thema.
Ein politisches Thema natürlich.
Das hat politische Bedeutung, das hat aber auch die Bedeutung, sich einlassen auf den anderen, auf das andere. Es ist auch philosophisch, es ist eigentlich politisch-philosophisch ausgerichtet, was mich dazu bewegt, überhaupt mich mit diesen Texten auseinanderzusetzen. Und dieses Fließende zwischen den Sprachen, Sprachen, die oft als sich gegenseitig ausgrenzend empfunden werden oder dargestellt werden, werden hier über die Poesie in eine Kombination gebracht, in der die sich organisch ergänzen, vervollständigen und komplementieren. Ja, das ist für mich sehr interessant. Allerdings ist es, du hast dieses Motiv der Unverständlichkeit angesprochen, die natürlich nicht damit entschuldigt worden sind, ja Leute, hier, es gibt Lautpoesie und ihr braucht die Sachen nicht zu verstehen. Aber es ist natürlich auch eine vielleicht nicht eine Aufforderung, aber der Wunsch, dass man sich seinen Gewohnheiten entledigt und sich dem Klang der Sprache für einen kurzen Moment einfach aussetzt und den in sich aufnimmt.
Gibt es noch andere, sagen wir zum Beispiel auch politische Themen, die dir wichtig sind zu transportieren?
Ich glaube, politische Dimensionen sind in vielen meiner Texte enthalten. In dem Buch Tu es hier gibt es auch das Gedicht Nie wieder. No, nie wieder, nie wieder, nie wieder das, nie wieder Krieg, und jetzt haben wir schon wieder Krieg. Aber als ich das Gedicht geschrieben habe, war der Ukraine-Krieg noch nicht ausgebrochen. Diese Erlebnisse der Ereignisse in der Welt, das ist ja leider so, dass es in vielen Regionen der Welt Konflikte gibt, die beschäftigen mich, und ich denke, die finden irgendwie so in einigen Texten Eingang.
Im neuen Buch gibt es sogar so etwas, das nennt sich Naturgedichte. Das fand ich auch ganz interessant. Das ist jetzt kein, also vielleicht auch ein politisches Thema in gewisser Hinsicht, ja, wenn man daran denkt, an die Naturzerstörung, die Klimazerstörung, die wir im Moment haben, ist es natürlich auch politisch. Aber was macht deine Naturgedichte aus?
Meine Naturgedichte sind auch erlebte Gedichte. Sie beinhalten natürlich, wie du sagtest, diesen politischen Aspekt des Klimawechsels. Gerade der Text zum Beispiel, der ganz am Anfang steht, was gerade mit unserer Natur geschieht. Das heißt, was wir als Menschen mit der Natur machen oder wohin wir sie gebracht haben, das findet in meinen Naturgeschichten ein Echo.
Aber auch durchaus auch eine experimentelle Art und Weise. Das sind jetzt nicht die klassischen Naturgedichte, die wir sonst so kennen, ne? So,
ja, das kommt drauf an, wenn du zum Beispiel das Gedicht Naturböen, finde ich das schon sehr fast konventionell. Mhm. Also wenn da so steht, rot die Sonne, rouge le soir, die Tupfer die Menschen, die Netzhaut gefärbt von den Stunden. Da kommt ein Schwan daher, auf den Federn der Abend. Das Licht im Wasser der Spree, die Wolken, würde ich als Naturgedicht empfinden oder bezeichnen.
Auf jeden Fall, es hat sogar eine gewisse Romantik, muss man sagen.
Also weißt du, und eben zwischen diesen verschiedenen Epochen oder Stilen wechsle ich ja auch hin und her. Und das ist vielleicht auch so mein Schreiben, diese Wechsel, und dass ich nicht festlegen auf auf etwas Bestimmtes.
Das fällt tatsächlich auch ein bisschen auch bei, auf bei deinem letzten Buch, diesen 2S, dass es mehr nach, ich sag mal, klassischen Gedichten aussieht als andere Sachen von dir jetzt bisher. Hat sich da auch was in deinem Schreiben in letzter Zeit verändert wieder?
Ich glaube, das hat sich nicht verändert. Das war schon immer da, aber auf einmal hätte ich die Lust, das mit in ein Gedichtband hineinzubringen. Vielleicht war da nicht mehr so der innere Zwang, sich dem romantischen Aspekten zu, ja, den romantischen Aspekten entlaufen oder vor denen weglaufen zu wollen, sondern zu affirmieren, ja, hier, ich habe auch mal sowas geschrieben und es gibt auch einen bestimmten romantischen Aspekt in vielen meiner Gedichte, die dann natürlich wieder durchbrochen werden, wie so Stilbrüche. Wenn ich da den Text habe, Counting the Words, der auf die Performance von Marina Abramović Bezug nimmt. Das sind dann, das ist wieder was ganz anderes, hat natürlich auch mit Natur zu tun, weil es hier um Reis und Linsen geht.
Erzählst du gerade noch mal ganz kurz, worum es da in diesem speziellen Text dann geht?
Ich erwähnte eben, Marina Abramović 1984 war auch auf dieser Ausstellung von hier aus eine der Elemente, die mich dann mit beeinflusst haben. Ich habe mich dann sehr mit Performance-Kunst auch auseinandergesetzt, mit der Performance-Theorie von Erika Fischer-Lichte, von anderen Forscherinnen auch, die sich mit Postkolonialismus auseinandersetzen. Und ich habe immer irgendwie, da ich auch als Lyrikerin performe, hat mich diese Welt fasziniert. Und als auf einmal 2014 war das, glaube ich, Marina Abramović nach Genf kam und da diese Langzeit-Performance mit Publikum initiiert hat, die hieß Counting the Rice. Counting the Rice bestand darin, dass man 8 Stunden sich in eine riesige Museumshalle begab. Da waren Bänke gemeistert worden, getischlert worden von einem Architekten Liebeskind, vor denen man Platz saß. Dann lagen da Haufen Reis und Linsen und es ging darum, innerhalb von Stunden diese Reis und Linsen voneinander zu trennen und dabei die Reiskörner zu zählen. Habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt daran teilnehme, habe ich natürlich keine Zeit, Reiskörner zu zählen, sondern ich habe, da ich mich auch mit dem Thema Performance Writing beschäftige, mir gedacht, ich werde teilnehmen und pro verrücktem Reiskorn ein Wort schreiben, sodass ich stundenlang ein Reiskorn, später ein Linsenkorn verrückt habe und habe dabei Wörter geschrieben. Und aus diesen Wörtern ist dann ein Text entstanden und dieser Text steht jetzt auf über mehrere Seiten verteilt in dem letzten Gedichtband.
Also ein sehr meditativer Prozess, den du da irgendwie nachvollzogen hast, in diesem Text.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich denke, viele meiner Texte sind mit meditativen Prozessen verbunden.
Heißt das irgendwie auch, dass du sozusagen in einem speziellen Zustand bist, wenn du schreibst, den du quasi als meditativ dann empfinden würdest? Oder versetzt du dich speziell in diesen Zustand sogar?
Ich glaube, das passiert beim Schreiben oft bei mir, dass ich in diese Momente komme, wo es da über Meditation geht oder wo ich so darin da hineinfalle, dass ich fast wie in einem Rauschzustand bin. Das ist.
Braucht das bestimmte Räume oder Örtlichkeiten, damit das funktioniert?
Ich würde schon sagen, dass so dann geschlossene Räume oder Räume, die es mir anbieten, dass ich mich da in eine Geschlossenheit hineinbegeben kann, das ist schon wichtig in dem Moment. Das ist zum Beispiel nicht so, wenn ich mich auf eine Terrasse sehe. Ich schreibe auch gerne auf einer Terrasse oder auf Straßen. Ich habe ja viele Performance gemacht, wo ich auf der Straße geschrieben habe, im öffentlichen Raum schreibe. Das sind aber andere, Momente. Da beobachte ich. Das sind mehr so epistemologische Vorgänge, in denen ich die Welt, die mich gerade umgibt, aufnehme und darüber schreibe. Das ist was anderes, als wenn es so Langzeitprozesse sind, in denen ja, ich von meinem Schreiben absorbiert werde sozusagen und mich fast darin verliere.
Not yet, not. Not yet. Not yet, not. Not yet, not now, not yet, not yet, not now, not yet, not, not yet, not yet, not now, not yet, nicht jetzt, nicht, nicht jetzt, nicht hier, not, nicht jetzt.
Jetzt müssen wir noch zu einem Punkt kommen, der, glaube ich, auch sehr prägend für deine Sachen ist. Und zwar ist das nämlich deine performative Arbeit und natürlich auch die Arbeit mit technischen Hilfsmitteln, sage ich mal, was ja für dich denn nicht selbstverständlich ist, mit solchen Mitteln zu arbeiten. Aber für dich, glaube ich, mittlerweile schon. Du hast, wie gesagt, ein sehr umfangreiches Setup, mit dem du auf die Bühne gehst und bedienst irgendwie tausend Sachen gleichzeitig. Ich weiß gar nicht, wie viele Hände und Füße du in diesem Moment hast, aber du schaffst es irgendwie, Visuals und Soundbearbeitung gleichzeitig zu machen, alles live. Mhm. Wie ist das zustande gekommen? Was war so die Ursprungsidee von diesem Papiertext oder dem rein gelesenen Text, doch so ein größeres Setup aufzubauen, um da zu agieren?
Ganz klar diese Erfahrung der Lautpoesie. Als ich begonnen habe, 1999 das Festival für Lautpoesie mit zu organisieren und damit in Verbindung damit konfrontiert wurde, dass hier Dichter auftreten, die Electronics haben, zum Beispiel Jaap Lonk, den ich da gesehen habe. Dann kam etwas ganz Entscheidendes hinzu. Ich hatte dann irgendwann ja, so Henri Chopin, den ich mittlerweile auch schon kennengelernt hatte, da wir ihn nach Genf eingeladen haben. Okay, weißt du, ne, der bekannte Lautpoet Henri Chopin, gab einen Workshop über eine Woche an der Schule für Dichtung in Wien. Okay, habe ich mir gedacht, das darf ich natürlich nicht verpassen und habe mich dann dort eingetragen und es hat auch geklappt, dass ich da noch teilnehmen konnte. Da war Jörg Pieringer dabei, Bruno Pisek. Diese Begegnung und dieser Moment, in dem Henri Chopin da mit seinem Revox arbeitete und uns gleichzeitig Bruno Pisek neue elektronische Mittel zeigte, mit denen sowas auch möglich ist, zu realisieren, was Henri Chopin mit seinen Revox und seinen Cut-Ups machte. Das war eigentlich der Moment, in dem ich mir gesagt habe, okay, das werde ich ausprobieren und ich werde das weiterentwickeln. Ich mache ja schon seit meiner Jugendzeit Musik. Also der Zugang zu der Musik, der ist für mich permanent da. Und das, von daher gab es diese Verbindung auch. Es ist ja Musik und Musik, die ich selber spielte. Es war also nicht so, es waren keine fremden Welten oder es war keine fremde Welt, die ich da auf einmal entdeckt habe. Und dann habe ich in Genf ein Ausbildung begonnen für elektroakustische Musik an der öffentlichen Musikschule in Genf, gab es da so einen Lehrgang und den habe ich natürlich nicht zu Ende gemacht, aber ich habe da so die ersten konkreten Ansätze gelernt, auch mit Pro Tools umzugehen. Pro Tools ist eine Software, mit der du Kompositionen herstellen kannst, Cut-Ups realisieren kannst. Und das sind dann so Elemente, die habe ich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und mir so mein Instrumentarium darum her aufgebaut, weil ich merkte, das fasziniert mich, es reizt mich und es macht mir vor allen Dingen viel Spaß. Und da ich ja auch lautlich aufgebaute Texte habe, habe ich das dann miteinander kombiniert und dann kam dann natürlich noch diese Bildteil dazu. Weil ich öfter schon mit Video arbeitete, sagte mir dann jemand, ja, hier, ich habe einen Freund, der ist den kannte ich dann auch. Er war Direktor eines großen Technology Festivals in Genf, Mapping Festival. Er hat die Software Model 8 hergestellt, konzeptualisiert. Und da bin ich dann sehr schnell über diese Beziehungen, über diese Verbindungen mit Freunden, Freundschaften, sehr schnell an diese andere Software rangekommen, Model 8, mit der man Bilder in den Raum und Worte in den Raum schmeißen kann, stellen kann.
Also und auch live, oder?
Auch live, ganz genau. Das ist das halt das Interessante an dieser Software, dass das live gemacht wird. Ja, und dann, okay, dann kommt dann natürlich der Mixer dazu und der MIDI-Controller, mit dem das verbunden wird und wie ich das dann programmiere, sodass das oft improvisiert ist, aber doch ein bisschen zusammenpasst.
Das war jetzt, ja? Wäre jetzt eine Frage gewesen, irgendwie zu dem Verhältnis von Improvisation und Struktur sozusagen oder Komposition in diesen Stücken, die du dann live machst. Wie ist das Verhältnis ungefähr?
60 Komposition und 40 Improvisation.
Das heißt, du hast nur eine Basisstruktur, mit der du arbeitest.
Genau. Und kann darum aufbauen und kann damit mit sogenannten Unfällen umgehen oder Zufällen umgehen und bin für Zufälle offen. Und es gibt für mich gerade im Bereich der Performance, es gibt da keine Pannen. Es gibt nur Momente, die es erlauben, was Neues herzustellen oder aus dem Moment selbst neue Texte oder neue Kombinationen zusammenzustellen, sodass die Performance an sich weiterläuft. Improvisation ist natürlich auch sehr wichtig für mich. Das ist dann aber nicht mehr mit meinem Electronic, mit meinem Setup verbunden. Ich improvisiere sehr gerne in Kollektiven. Ich improvisiere. Wir haben gemeinsam an diesem Language is a Virus und Philippe Goussen und Martin Baccaro teilgenommen. Improvisation ist ein wichtiger Bestandteil in meiner Arbeit auch. Ich bin Mitglied eines Orchesters, das sich aus improvisierenden Musikern der Schweiz, aber auch international zusammensetzt. Und mein Part ist darin die Stimme. Also Improvisation ist schon sehr wichtig für mich, aber nicht unbedingt in dem Moment des technologisch orientierten Auftritts.
Hat sich das, diese technologische Variante, hat sich die in den letzten Jahren einfach auch nochmal verändert? Ist da irgendwas Neues dazugekommen oder benutzt du jetzt immer noch die Programme, die du jetzt schon seit vielen, vielen Jahren benutzt?
Da kommt mal ab und zu was Neues dazu, mal ein neuer Looper oder ich habe angefangen, auch Ableton Live zu integrieren. Und das sind dann natürlich alles so Instrumente, die man sich auch aneignen muss. Ich meine, die hat man ja nicht und dann ist es auf einmal da. Das ist ja, entwickelt sich ja auch, das weißt du ja selbst, ne? Im Laufe der Zeit, der Jahre entwickelst du wirst sicherer. Und ich glaube, das ist der Punkt, der heute für mich sehr prägnant ist. Ich bin sicher. Ich kenne die Dinge, ich kann damit umgehen, ich kann damit improvisieren.
Wenn du mal auf den falschen Knopf drückst, ist auch nicht schlimm, das,
genau, das
lässt sich auch integrieren, oder?
Genau, das merke meistens nur ich. Ja. Und wenn es, also ich, das war von Beginn an für mich so ein Motto, wenn angenommen, es kann ja immer mal passieren mit der Technologie, dass auf einmal der Computer zusammenbricht oder eine Kabel fehlt oder so, dass ich da nicht innehalten werde oder sage, oh, ich muss jetzt hier ein Problem regeln. Nein, das Problem wird beiseite geschoben und ich mache weiter mit anderen auf eine andere Art. Und wenn alles zusammenbricht, dann habe ich immer noch mich und meine Stimme und meinen Körper im Raum. Und da möchte ich nochmal drauf kommen. Du hast eben von technischen Hilfsmitteln gesprochen. Es sind keine technischen Hilfsmittel für mich. Ich glaube, das ist die Sache. Es sind integrierte Dinge, die unabdingbar sind in dem Moment, in dem ich so eine Performance zum Beispiel herstelle. Ich sage nicht, jetzt habe ich hier einen Text, jetzt habe ich hier ein Laut und da habe ich ein Bild. Ich fange an und habe die Geräte vor mir stehen und das ergibt sich dann. Das eine ergibt das andere und ich weiß vorher nicht, was für Elemente sich zusammenfügen werden. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum ich nie sagen würde, technische Hilfsmittel, sondern das ist Technik und Text, die stehen auf einer Horizontale. Es ist ja so ungefähr, wie Lehmann das auch für das postdramatische Theater sagt, dass es in der Performativität des Theaters auf einmal keine hierarchischen Stufen mehr gibt zwischen Text und Licht und Bühne, sondern alles ist auf einer Ebene. Und so empfinde ich das auch in dem Moment, in dem ich so eine Performance erarbeite. Das ist ja sehr viel mit sehr viel Arbeit verbunden.
Not here, not yet. Nicht Panau, nicht La Passa. Here, noch jetzt, pa ich nicht. Now, pa here, now, pa toi noch not, nicht. Du mich, pa not, nicht ich, nicht La Panau, nicht da, nicht jetzt. Here, de qua, pa, not now.
Ich bin jetzt gerade hier in Sils Maria und bin hier eingeladen worden, um zu dem Thema Nietzsche in Venedig eine Performance zu performen. Und ich bin von jemandem eingeladen worden, die hatte mich mal improvisierend, performend in Locarno gesehen. Das hatte ihr gefallen und hat sie gesagt, fragen Sie Heike Fiedler, ob sie da das machen möchte. Die haben mich gefragt, aber das sah dann wirklich so aus, dass ich auch die Thematik Nietzsche in Venedig einbeziehe und nicht eigentlich meine Texte. Und im Prozess dieser Aneignung der Dichtung von Nietzsche, der ja auch Dichter war, und seiner Philosophie, habe ich dann erstmal entdeckt, okay, es gibt ganz klare Bezugspunkte zu meiner eigenen Dichtung, die es mir erlauben, wieder da so was Organisches herzustellen. Und ich bin nach Venedig gefahren, habe in Venedig Videos gemacht, gefilmt, unter anderem da, wo Nietzsche gelebt hat, sich bewegt hat, und habe dies vorgestern performt, vor 3 Tagen, mit diesem Sound, Loops und Bild und Text, meine Texte, seine Texte. Und das sind dann wieder so Momente, wo nicht nur, wo es wichtig war, dass alles ineinander verflochten wird. Also es ist, um es mal mit El Salaske Schüler zu sagen, ein bunter Tibet-Teppich, den ich da jedes Mal bei einer Performance ja knüpfe.
Und vielleicht auch nochmal die Frage über den Begriff der Performance. Was hast du für einen Begriff von Performance selbst, oder was verstehst du unter Performance?
Unter Performance verstehe ich, dass ich im Raum bin, dass ein Körper im Raum ist, dass da eine Verräumlichung der Elemente stattfindet. Was für mich wichtig ist, eine Interaktion zwischen mir und dem Publikum, oder dass ich im Moment der Performance eigentlich alle Elemente wahrnehme, auf mich wirken lasse oder die auf mich wirken und die Performance oder den Ablauf teilweise auch beeinflussen können.
Du hast vorhin nach dem Text geguckt. Willst du noch mal danach gucken, oder können wir vielleicht zum Abschluss noch mal was von dir hören, von deinen Sachen?
Es gibt natürlich diesen Text da, der heißt Erotischer Linguismus. Warum heißt es so? Weil ich denke, in dem Moment, in dem wir performen, gehen unsere Worte in den Raum und sie dringen wieder in die Ohren ein, und da gibt es so eine Verinnerlichung. Ich finde das sehr erotisch eigentlich, muss ich sagen.
Ja, das Ohr ist ja ohnehin ein sehr erotischer Teil des Körpers, würde ich sagen, oder?
Ja, ganz klar, ne? Da spielt sich sehr viel ab. Von einer Sprache in die andere gleiten, laisser glisser d'une langue à l'autre. Whether, I don't really know whether my mouth belongs to the inside or to the outside. Maybe it belongs to both of them, the inside as well as the outside, because of the language coming out of my mouth. Lexgedicht. Am Anfang noch unbefleckt, bis dann der Klecks, ein Fleck auf flexibel geflochtenen Zeilen, flechten, fechten, fester Heften, fast Flex, fast Klecks, Textgeflecht. Sei's bekleckst, sei's befleckt, die Worte empfangen, verflochten, zusammen verhangen im Text, unsere Sprachen locker verwoben. Dynamisch. Dynamit. Dynamore. Das Wort Amour. Ein Weltmembran. P-P-O-Po-Memoir. Fortsetzung. Folgt. Tau. Wir ziehen von beiden Seiten an den Zeilen.
Ja, ich glaube, da hat man nochmal sehr stark auch diese Sprachlust gemerkt, also die Lust am Spiel mit der Sprache auch, oder? Also es macht schon auch Spaß, auch dir wahrscheinlich, wenn du dann so mit den Worten hin und her agieren kannst in verschiedenen Ebenen und verschiedenen Sprachen auch, oder?
Ja, also dieser Aspekt des Spiels. Sprache ist ja eine Spielwiese, und Sprache ist ja eigentlich dafür, nicht nur, dass wir uns hier vernünftig unterhalten können, sondern auch, dass wir die Sprache, die Elemente der Sprache neu zusammensetzen. Das sind ja die Möglichkeiten, Poetry and its possibilities, mit Sprache spielerisch umzugehen, eröffnet auch diese Kapazität, denke ich, sich grenzüberschreitend wohlfühlen zu können. ja, dass man auf einmal sieht, okay, da gibt es Öffnungen, da kann ich was erkennen und Improvisation ist ja auch ein wichtiger Bestandteil dieses Umgangs mit Sprache.
Done to be means free. What does it mean? What to be does think it? To be means free does mean.
In der Tat muss man ja sagen, dass das, was wir jetzt machen, auch mit dieser experimentellen Poesie und diesen ganzen Möglichkeiten, die wir haben, ist ja auch ein bisschen ein Luxus, den es nicht überall gibt. Ja, also es gibt sicher Gegenden in dieser Welt, in der das sehr, sehr schwierig ist, so zu arbeiten, auch so frei zu arbeiten, aus politischen Gründen. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz interessanter Aspekt, dass das auch Lautpoesie oder auch experimentelle Poesie natürlich auch sehr viel mit Freiheit zu tun hat, oder?
Es hat sehr viel mit Freiheit zu tun, aber was natürlich sehr wichtig ist, gerade schön, dass du nochmal darauf ansprichst, denn ich hätte es fast vergessen, diese ganzen Freiheiten sind andererseits aber auch sprachkritische Ansätze. Also ich meine, gerade bei Franz Mohn, den vielen Dichtern aus dieser Generation, es gab natürlich Paul Celan, es gab aber auch Franz Mohn, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie kann ich weiter mit meiner Sprache umgehen? Wie kann ich mit einer Sprache umgehen, in der hier im Dritten Reich Konzentrationslager gebaut wurden, Menschen vernichtet worden sind? Und wir sind ja eigentlich heute mit diesem Ukraine-Krieg wieder an so einem Punkt, wo es leider leicht zu diesen sprachkritischen Elementen kommen wird und schon bei vielen Dichtern schon vorhanden ist. Ich habe also schon ukrainische DichterInnen gehört, gelesen, die ohne von unserer Tradition mittlerweile was zu kennen, selbst schon so sprachexperimentelle Dichtung schreiben, um den Horror darzustellen, den sie gerade erfahren in ihrem Land.
Ja, das ist auch nochmal ein ganz, ganz spannender Hinweis auf jeden Fall.
You are what? You are what? You are what? You are what?
Eine Frage war noch, gibt es irgendeinen literarischen Tipp, eine Empfehlung, die du uns aussprechen kannst? Sei es ein Buch oder etwas anderes?
Ich finde es wichtig, dass wir uns heute mit ukrainischen SchriftstellerInnen beschäftigen. Einige Namen: Jakiva, Diana Gladun, Irina Kupczynska. Letztere hat gerade in Deutschland ein Stipendium. Es gibt auch die in Köln lebende iranische Dichterin Pega Ahmadi, die ich sehr ans Herz legen wollte, weil ihre Dichtung wirklich sehr, sehr schön ist. Ich möchte auch in dieser Verbindung auf das Schamrock Literaturfestival, Festival der Dichterinnen, hinweisen, das in München von Augusta Lahr initiiert wurde und immer noch stattfindet und immer wieder tolle Dichterinnen aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Ansatzpunkten zusammenbringt. Und da kann man herumstöbern, sich selber vielleicht Entdeckungen machen. Und auch Augusta Lahr hat einen schönen Gedichtband geschrieben, Mitteilungen gegen den Schlaf.
Toller Titel.
Das ist ein toller Titel, ne? Und ja, das so abschließend.
Ja, das klingt doch sehr gut. Wir werden diese Infos nochmal in die Shownotes packen zu dem Podcast, dass man sie da auch nachlesen kann. Auch die Namen, die du jetzt genannt hast natürlich. Und Heike Fiedler, du hast eine Webseite, auf der man Sachen findet. Dein aktuelles Buch heißt Tu es. Und ich glaube, es ist irgendwie auch doppelsprachlich gemeint, oder?
Ja, genau. Also ja. Du kannst sagen Tu es, Tu es. Tu es, Fälle, tu es, weil du bist, tu es heißt du bist, also tu es, du bist, wir machen im Sein und es ist ein sehr philosophisch gedachter Titel.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast hier für diesen Podcast in deiner Klause in Sils Maria auf den Spuren von Friedrich Nietzsche. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf einer der Bühnen dieser Welt wieder.
Ja, lieber Dirk, ich danke dir sehr für diese Einladung. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, da mit dir im Gespräch zu sein. Und ich hoffe auch, wir sehen uns auf den Bühnen der Welt wieder.
Vielleicht. Vielleicht. Aber auch nicht. Morgen. Vielleicht. Aber auch jetzt. Morgen vielleicht, aber nicht.
jetzt vielleicht aber doch. Vielleicht. Vielleicht jetzt gleich. Gleich, vielleicht jetzt nicht. Es ist egal, ob es morgen ist oder jetzt. Vielleicht wird es morgen noch leichter. Doch viel leichter wird es nicht. Vielleicht ist die Feder der Ausgleich. Der Ausgleich zwischen morgen und jetzt. Vielleicht funkt etwas dazwischen. Vielleicht, aber auch nicht.
Dies war Episode 3 des Podcasts Possible Poetry mit unserem Gast, der deutsch-schweizerischen Multimedia-Poetin und plurilingualen Poetin Heike Fiedler. In den Shownotes auf unserem Podigee-Blog findet ihr weitere Infos zu Heike Fiedler, zu ihren Publikationen, zu ihren Empfehlungen und zu den Themen, die wir besprochen haben. Abonniert uns, damit ihr keine Episode verpasst. Bücher und Videos von Heike Fiedler findet ihr auch in unserem Possible Poetry Schaufenster im ehemaligen Frisiersalon Schlitz am Alten See 6 in Frankfurt-Rödelheim. Possible Poetry findet ihr natürlich auch bei Spotify, Google und Apple Podcasts, bei Litradio und anderen Podcast-Plattformen und jetzt auch bei YouTube. Hier habt ihr die Möglichkeit, zum besseren Verständnis die Untertitelfunktion zu nutzen. In der nächsten Episode von Possible Poetry werden wir voraussichtlich einen Blick auf die Lyrikszene in England werfen. Bis bald und tschüss.